Ich sitze jetzt hier mit Robert Andreas, einem Soziologen und Journalisten und einem Mitarbeiter von AIDA-Archiv, einem antifaschistischen Archiv aus München und das ist so für Bayern, aber auch ganz Deutschland, Recherchearbeit über Neonazis und rechte Strukturen betreibt. Und Robert hat gestern einen Vortrag in Tübingen gehalten zum Thema Schnittstellen zwischen bürgerlicher und extremer Rechter. Und meine erste Frage wäre, was sind denn so Schnittstellen? Wo treffen sich denn die Nazis und die bürgerlichen Rechten?
Also sie treffen sich inhaltlich, das habe ich versucht aufzuzeigen, inhaltliche Schnittstellen und gemeinsame Mengen, beispielsweise wo Ideologiefragmente der extremen Rechten oder Ideologien der extremen Rechten längst in Teilen der Mehrheit der Bevölkerung oder von der bürgerlichen Politik vertreten werden. Ich habe ein Beispiel versucht, den Kampfbegriff der sogenannten deutschen Feindlichkeit, wie ein von Neonazis benutztes Konzept oder Kampfbegriff, binnen ganz, ganz kurzer Zeit zu Begriff aktueller CDU-Politik geworden ist. Und dann bin ich darauf eingegangen, welche Organisationen und Gruppierungen bestehen, in denen sowohl Vertreterinnen und Vertreter, die eindeutig der extremen Rechten oder Neonazi-Szene zuzuordnen sind, und Vertreterinnen und Vertreter bürgerlicher Parteien und Gruppierungen noch am gleichen Tisch sitzen oder wieder am gleichen Tisch sitzen, gemeinsame Sache machen. Ich wies auf Medien hin, wie die extrem rechte Wochenzeitschrift Junge Freiheit, die so eine gewisse Scharnierfunktion zwischen der bürgerlichen rechten Politik und der extrem rechten Szene darstellen. Ich bin vor allem eingegangen auf das Netzwerk der sogenannten Lebensschützerinnen und Lebensschützer, also strikte Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner in Baden-Württemberg, auf Burschenschaften und auf Einzelpersonen der baden-württembergischen CDU.
Das waren jetzt die Institutionen. Kannst du, also bei den Lebensschützern äußert sich schon, was da die Inhalte sind, aber zum Beispiel bei den Burschenschaften ist ja vielen Leuten wahrscheinlich nicht klar, was so die Inhalte sind und inwiefern da die Nazis zusammenarbeiten können. Von der CDU kommt ja auch zuweilen eine Abgrenzung von Neonazis.
Das sind eben Organisationen, in denen diese Abgrenzung nicht gibt. Also Neonazis würden beispielsweise nicht in der CDU geduldet wahrscheinlich oder es würde erheblich öffentlich skandalisiert werden. In solchen Drittorganisationen, sei es Pan-Europa-Union, sei es Studienzentrum Weikersheim, seien es Burschenschaften, sitzen dann aber hochrangige Vertreterinnen und Vertreter bürgerlicher Parteien und Aktivistinnen und Aktivisten der extremen Rechten gewissermaßen im gleichen Raum. Es wird dann eher selten skandalisiert und thematisiert und das scheint für alle Beteiligten kein Problem zu sein. Die einen gewinnen Einfluss auf die aktuelle Politik, gewinnen auch etwas an Ruf, weil sie ihre extrem rechten Positionen als Positionen der Mitte in Anführungszeichen verkaufen können und die anderen erwarten von ihren extrem rechten Partnerinnen und Partnern, dass die den Bereich des Sagbaren vergrößern, dass die Positionen nach rechts rücken können, dass sie einen rechten Rand markieren können, den man dann entweder mit eingemeindet oder von dem er sich zur Not auch mal abgrenzen kann.
Das ist ja auch erklärtes Ziel, soweit ich weiß, also von so einer Wochenzeitung wie der Junge Freiheit, diesen Raum des Sagbaren für rechte Parolen zu erweitern und zu versuchen, den Diskurs zu verschieben zugunsten von rechten Positionen. Und auch das erklärte Ziel von der CDU zum Teil, du hattest in einem Artikel für die Bundeszentrale für politische Bildung, die du in dem Vortrag übrigens auch negativ erwähnt hast, da kannst du vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Also in diesem Artikel hattest du erwähnt, dass der damalige, glaube ich, bayerische Bundesminister, wie hieß der? Also der Erwin Huber, dass der die Parole von Franz Josef Strauß aufgegriffen hat, rechts von der CDU ist nur die Wand und das soll heißen, dass keine demokratischen Kräfte mehr rechts von der CDU stehen sollen, also sie alle eingemeindet werden sollen.
An den Artikel kann ich mich gar nicht erinnern, aber in der Tat ist in der CDU-CSU immer Politik gewesen, sei es von Franz Josef Strauß, von Max Streibel, von Stoiber persönlich so verkündet, dass rechts neben die CSU kein Blatt mehr passen darf, was keine antifaschistische Abgrenzung vom rechten Rand darstellt, sondern tatsächlich meint, dass das Spektrum quasi integriert und aufgesogen werden muss. Es gab auch über die Jahrzehnte einen sogenannten Stahlhelmflügel, beispielsweise in der CDU-Bundestagsfraktion, rund um solche Abgeordnete wie Alfred Träger, aber später auch Martin Humann, der durch seine antisemitische Rede quasi skandalträchtig wurde und aufgefallen ist. Insgesamt ist es tatsächlich Absicht, in solchen Scharnierorganisationen eine wirklich Rechtsaußenposition als Position, als seriöse, mittige bürgerliche Position darstellen zu können. Das ist das Ziel solcher gemeinsamen Arbeit in solchen Organisationen. Diese Organisationen sollen eben auch ganz bewusst nicht als Rechtsaußenorganisationen wahrgenommen werden, das stört eher die Arbeit, sondern erstmal als seriöse, demokratische, heterogene, mit Binnenpluralismus ausgestattete Organisation, in der dann eben auch extrem rechte Positionen erstmal nur toleriert werden, aber letztendlich geht es darum, eben das Koordinatensystem zu verschieben.
Bei der Wochenzeitung Junge Freiheit, die hat mehrere 10.000 Abonnenten, ich glaube so 25.000, und erscheint auch schon seit Jahrzehnten. Das ist ja offizielle Politik, kannst du vielleicht da nochmal genauer drauf eingehen?
Also seit 25 Jahren fährt die, ja, übrigens in Baden-Württemberg gegründete Wochenzeitung Junge Freiheit, ein gewisses Doppelspiel. Sich auf der einen Seite tatsächlich ein bisschen auf die Unionsparteien zu stützen. Also sie versuchen als Kolumnenschreiber, Schreiberinnen oder Interviewpartner, Interviewpartnerinnen zu gewinnen und auf der anderen Seite sich selber längst im Bereich der extremen Rechten zu verorten. Da hat auch eine unglaubliche Radikalisierung über die Jahrzehnte stattgefunden. Also sich zum einen selber jenseits der Unionsparteien, jenseits der bürgerlich und konservativen Parteien zu sehen und gleichzeitig den Fuß nie zu verlieren in beispielsweise den rechten Rand von CDU und CSU. Alle Initiativen, die es dort gibt, sei es die Gründung des ultrarechten Arbeitskreis engagierter Katholiken unter Thomas Koppel, sei es die unsägliche Initiative Linkstrend stoppen, die da rund um die Martin-Hohmann-Freunde am Rand west. Alle diese Initiativen werden von der Jungen Freiheit regelrecht abgefeiert.
Okay, ich hatte schon vorhin die BPB angesprochen, für die du auch einen Artikel verfasst hast. Die hast du gestern in einem Vortrag erwähnt und die arbeiten wohl auch mit Nazis zusammen neuerdings.
Also eine Bundeszentrale für politische Bildung wird meistens von Nazis angegriffen. In allermeisten Fällen wird beispielsweise Thomas Krüger für seine Haltung in der Gender-Debatte von der extremen Rechten übelst angegriffen. Durchaus auch von bürgerlichen Politikern wie dem von mir schon erwähnten Junge Freiheit-Werbepartner Thomas Koppel, dem bayerischen CSU-Landtagsabgeordneten. Aber in der Tat ist mir vor wenigen Tagen ein Seminar begegnet, das der sogenannte internationale Willy-Wanka-Kreis in der Bildungsstätte der deutschen Vertriebenen, dem Heiligen Hof bei Bad Kissingen, durchgeführt hat. Und das hat er sich von der Bundeszentrale für politische Bildung finanzieren lassen. Bei dem Seminar sind bekannte Vertreter der extremen Rechten aufgetreten und es war nicht das erste Seminar. Das kann ich auch für eine ganze Reihe von Jahren zwischen 2000 und 2010 nachweisen, dass es solche Veranstaltungen im Heiligen Hof gegeben hat mit einschlägigen Referenten.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass sich die CDU zum Beispiel ja eigentlich von Nazis abgrenzt offiziell in ihrer Politik. Und die BPB ist jetzt auch auf jeden Fall eine Organisation, die eigentlich die Nazis irgendwie nicht in das politische Spektrum des Okayen integrieren will. Wie erklärst du dir, dass es möglich ist, dass da so eine Nazi-Politik die offizielle Aufklärungszentrale zur politischen Bildung des Bundes von der gefördert wird?
Also ich kenne zwei Mechanismen. Das eine ist eine Verschiebung der Koordinatensysteme, dass heute Dinge als angeblich mittige Position vertreten werden können, die ganz klassisch der extremen Rechten früher zuzurechnen waren oder eindeutig extrem auf extrem rechte Ideologien und Fragmente zurückgreifen. Und das andere ist eine unglaubliche Ignoranz und Naivität dessen, was sich rechts außen tut. Also eine öffentliche Sensibilität gegenüber Scharnierorganisationen wie Studienzentrum Weikersheim, durchaus auch gegenüber Burschenschaften der Pan-Europa-Union, den Gruppierungen und Gruppen von Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern, eine solche Sensibilität, die es zum Teil schon mal gab in der Öffentlichkeit, ist zum Teil auch wieder eingeschlafen. Welche kritisiert denn heute noch beispielsweise die vertriebenen Verbände für deren Nationalismus, Revanchismus und ultraradikalen Ansichten? Das ist selten geworden, dass es dort auch Gegenwind und kritische Beobachtung gäbe. Und ich glaube, eine Folge ist dann, dass Institutionen, Bundeszentrale für politische Bildung, auch so manch dubioses Seminar fördern.
Okay, kannst du vielleicht noch mal zum Studienzentrum Weikersheim sagen, was das ist? Das hast du jetzt schon zweimal erwähnt.
Also der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Filbinger, der NS-Marinerichter, gründete Ende der 70er Jahre diesen Think Tank der konservativen und extrem rechten Szene, ganz bewusst, um rechte Positionen in Zukunft als seriös mittige Positionen verkaufen zu können. Früher hat das Studienzentrum Weikersheim, das dann seinen tatsächlichen Sitz auch im Schloss von Weikersheim nahm, erhebliche Gelder aus, also Staatsgeldern bekommen, sechsstellig, auch Gelder aus der Industrie, zum Beispiel von Daimler. Das ist heute nicht mehr der Fall. Insofern konnte das Studienzentrum Weikersheim sein Schlaglichtbedeutung, also seine Leuchtturmfunktion, nicht halten. Aber das Studienzentrum Weikersheim gibt es heute, über 35 Jahre später, immer noch. Und die machen jedes Jahr ihre Jahreskongresse. Es gibt noch Suborganisationen, die beispielsweise in Berlin regelmäßig Veranstaltungen durchführen. Und dort treffen sich nach wie vor CDU-Politiker, wie beispielsweise der frühere brandenburgische Innenminister Jörg Schönbohm, der auch dem Präsidium angehört, und Vertreterinnen und Vertreter, die ich der extremen Rechten zurechnen würde.
Und die nehmen auch Einfluss über Veröffentlichungen, oder?
Also das sind oft Vertreterinnen und Vertreter, die in hohen akademischen Ämtern oder auch hohen politischen Ämtern, Abgeordnete von Landtagen und Bundestag beispielsweise, sitzen. Dort besteht also zumindest die Möglichkeit, dass aus der extrem rechten Ideologie auch tatsächlich praktische Politik wird.
Okay, du hast jetzt auf dem Vortrag die Frage gestellt bekommen, wie grenzt du das denn überhaupt ab, die bürgerliche Rechte und die Neonazis oder die Rechtsradikalen? Du hast aber mit der Frage schon ein Problem. Kannst du vielleicht was dazu sagen?
Ja, in der Tat, als ich eingeladen wurde, um über Schnittstellen zwischen bürgerlicher Rechte und extremer Rechte zu reden, stellte sich zuerst die definitorische Frage. Ich rede von einer extremen Rechten, wann immer sie Dimensionen extrem rechter Ideologien oder Ideologiefragmente in sich aufnimmt. Ab wann, wo da die Grenze verläuft, zu einer noch demokratisch erträglichen, wenn man beispielsweise konservativen Position, muss meiner Meinung nach im Einzelfall diskutiert werden. Was eine bürgerliche Rechte ist, kann ich nur aus dem Alltagssprachgebrauch entnehmen, weil sich meiner Meinung nach hier das Koordinatensystem, gesellschaftliche Koordinatensystem, derart verschoben hat, dass hier mittlerweile längst extrem rechte Positionen als normal, als mittig vertreten werden. Da tue ich mir schwer. Ich habe eben auch versucht, deswegen Inhalte aufzuzeigen, personelle Überschneidungen, Schnittstellen deutlich zu machen, ohne im Einzelfall quasi nachzuweisen, wer jetzt schon extrem rechts am Rand steht oder wer noch der Mitte angehört, weil ich an solch rein polares oder auch zum Hufeisen gebogenes politisches Weltbild nicht vertrete.
Du bist dann auch darauf eingegangen, dass die Mitte, wie sie immer so bezeichnet wird, und wie sie dann zum Beispiel auch in der Friedrich-Ebert-Stiftung vor einem Jahr, soweit ich weiß, untersucht wurde, die sich immer als sehr demokratisch und von den Positionen der Neonazis unbeeinflusst sich selbst vorstellt, dass sie eigentlich gar nicht so frei von Ressentiments ist und dass sie einerseits von diesen neonazistischen Ideologiefragmenten beeinflusst ist, aber andererseits gar nicht davon beeinflusst werden muss, weil sie halt selbst schon so ist, dass diese Fragmente auf fruchtbaren Boden treffen. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, also Mitte ist ja ein, wenn du es so nimmst, dass sich eine gute, per se demokratische Mitte abgrenzt von bösen Rändern oder so, wie das im Weltbild der Verfassungsschutzämtern beispielsweise in Deutschland derzeit so fröhlich Urständ feiert, dann ist da ein normativer Begriff von Mitte. Ich hatte allerdings eher einen soziologischen Begriff von Mitte gemeint. Da kannst du viel drunter subsumieren, sagen wir mal Normalarbeitsverhältnisse, Normaleinkommen oder auch schlicht Mehrheiten der Bevölkerung, also große große Anzahlen, dass du das alles unter dem Begriff der Mitte subsumierst. Genau, diese Mitte, also diese Mehrheitsbevölkerung, haben verschiedene Studien in den letzten Jahren ausführlich analysiert, sei es die Arbeitsgruppe Deutsche Zustände um Wilhelm Heidmeier, sei es eben die Arbeitsgruppen, die für die Friedrich-Ebert-Stiftung die Veröffentlichungen machen an der Universität Leipzig, und die haben festgestellt, dass extrem rechte Ideologien, Dimensionen extrem rechte Ideologien, Fragmente extrem rechter Ideologien ja teilweise in hohem Maße in der Gesamtbevölkerung vertreten werden. Dass sich das nicht immer in die Wahl extrem rechter Gruppen oder in die Zustimmung zu extrem rechten Gruppen umsetzt, ist bekannt, aber es besteht offensichtlich ein hoher Nährboden für extrem rechte Politik und Phrasen in diesem Land. Insofern bin ich auch eingegangen auf Gruppierungen, die sich neu bilden, die oft als rechtspopulistische Gruppen und Parteien bezeichnet werden, wobei das eher den Weg bezeichnet, wie sie Politik zu machen gedenken, also als kultureller Begriff quasi, und nicht sie von der traditionellen extrem Rechten allein schon abgrenzen sollen. Nicht immer kann man bei solchen Gruppierungen, die ich hier vorgestellt habe, wie die Macherinnen und Macher rund um das Politically Incorrect Block, die Bürgerbewegung Pax Europa oder die neue rechtspopulistische Partei Die Freiheit, nicht immer kann bei denen in allen Punkten der Inhalten der Link zur extremen Rechten gezogen werden. Das ist manchmal ziemlich heterogen, oft auch sehr widersprüchlich zusammengebastelt, so ein populistisches Weltverständnis und Politikverständnis. Aber dort werden Leidenschaften mobilisiert, wie es für den historischen Faschismus auch schon typisch war. Da ist nicht alles extrem rechte Ideologie und Ideologiefragment, aber dort werden Leidenschaften und Ressentiments mobilisiert, derzeit vor allem gegen das, was für den Islam gehalten wird, oder konkret gegen die, die als Muslime gesehen werden oder den Muslimen zugeordnet werden.
Das ist Politically Incorrect erwähnt. Das ist eine Internetseite, auf der sich Leute über den Islam austauschen, und es wird oft so dargestellt, es sei halt ein Blog, der sich kritisch mit dem Islam befasst und der nicht will, dass das christliche Abendland von dem Islam vereinnahmt wird, und dann, es kommt auch bei sowas wie Sarrazin heraus, dass dann am Ende nur noch Moscheen in Deutschland stehen. Und wie bewertest du diese Einschätzung, dass das irgendwie ein islamkritischer Blog sei?
Die Bezeichnung hat sich durchgesetzt, und in der Tat sind dort auch islamkritische Artikel schon erschienen. Insgesamt erscheint mir das aber keine zutreffende Bezeichnung zu sein, sondern das ist ein rassistischer Blog, der seiner rassistischen Hetze, vor allem gegen die, die als Muslime ausgemacht werden, halt freien Lauf lässt. In fast jedem Artikel werden Menschen, die für Migrantinnen und Migranten gehalten oder dazu gemacht werden, zu Nichtdeutschen erklärt werden, auf übelste Weise diffamiert. Dort werden biologistische, völkische Vorstellungen durch die Bank weg vertreten. Dort werden Begriffe benutzt wie Rotationseuropäer, Musel, Multikriminell und so weiter, die einfach nur diffamierende Absicht haben und in keinster Weise irgendwie konservativ oder islamkritisch zur politischen Debatte rational beitragen würden. Das ist einfach in allermeisten Artikeln rassistische Hetze, durchaus auch in einigen mit deutlich antisemitischen Untertönen.
Dann würde ich gerne noch wissen, wie siehst du diese Vorstellung vom christlichen Abendland überhaupt, also diese Selbstbezeichnung? Zum Teil wird es ja noch mit der Aufklärung verbunden. Und hat das einen Zusammenhang mit der Leitkultur-Debatte? Also wie siehst du dieses Selbstbild als so einen Nationalcharakter, den man sich selbst zuschreiben kann?
Also ich habe es gestern im Vortrag vor allem anhand der Scharnierorganisation Pan-Europa-Union aufgezeigt, der es gelingt, also vor allem in den Reihen der CDU-CSU Politik bestimmen zu wirken oder Aktivistinnen und Aktivisten zu gewinnen, und die pflegen ja ganz stark so ein christlich-abendländisches Selbstbild. Das ist natürlich oft eurozentristisch, das ist ursprünglich entstanden, um den deutschen Einfluss in die Länder des sozialistischen Staatenblocks quasi zu vergrößern. Das ist dann weitergeführt worden, um wirtschaftlichen, auch deutschen Einfluss auf die Länder des Donauraums Südosteuropas zu gewinnen, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und der wird heute in ganz starrer Abgrenzung von der Türkei beispielsweise so ein angeblich vorhandenes christlich-abendländische Identität nach außen getragen oder auch selbst hochgehalten, was natürlich dann immer einen exkludierenden Charakter hat, wer nämlich alles nicht zu diesen christlichen Werten dazugehören darf. Das ist ja dann auch immer die Frage, welche Werte denn da vertreten werden, auf welche Traditionen sich da berufen wird. Oft wird sich ja einfach auf eine jahrtausendalte, angeblich jahrtausendalte Tradition berufen, ohne mal nachzufragen, ob die eigentlich irgendwie fortschrittlich oder emanzipatorisch gedacht werden kann. Und anderen wird vorgeworfen, sie hätten eben diese gemeinsame Geschichte und Tradition nicht, auch wenn es ja erstmal gar nichts heißt, also in der politischen Einschätzung.
Okay, du hast jetzt gesagt, dass die extreme Rechte also die Politikfelder beeinflusst und so die Politik zum Teil nach rechts zu verschieben versucht. Kannst du einschätzen, welche Themenfelder jetzt gerade besonders wichtig sind, wo die extreme Rechte besonders anschlussfähig ist?
Also das eine Themenfeld hast du anlässlich der Sarrazin-Debatte wahrscheinlich spüren können. Das sind rassistisch grundierte Besetzungen des Themengebiets, Integration, Zuwanderung, auch sowas wie deutsche Identität, demografische, also eine Bevölkerungspolitik von rechts, um es auf den Nenner zu bringen, nämlich dass angeblich Deutschland aussterbe oder zersetzt würde oder seinen Charakter verlieren oder ähnlicher Blödsinn. Das andere große Themenfeld, das derzeit alle rechte Gruppierungen von Konservativen bis Neonazis quasi zusammenschweißt, ist der Kampf um die Beibehaltung strikter Zweigeschlechtlichkeit, ist der Kampf, der antifeministische Kampf gegen Geschlechtergleichstellungspolitik und Gender Mainstreaming und ist der gemeinsame Kampf gegen andere sexuelle Orientierungen jenseits der heterosexistischen Norm. Und damit verbunden ist auch ein verstärktes Aufgreifen der Abtreibungsthematik. Das ist gerade, würde ich sagen, das Lieblingsthema der extremen Rechten. Du kannst keine Publikation aufschlagen, von der Kirchenzeitung Der Fels bis zur Deutschen Stimme der NPD, in der nicht in mindestens jeder Ausgabe ein, zwei Artikel zu genau diesem Themenbereich, traditionelle Geschlechterrollen, Zweigeschlechtlichkeit, Ablehnung von Geschlechtergleichstellungspolitik und homophobe Hetze drin vorkommen würden.
Und diese beiden Politikfelder lassen sich ja auch relativ gut verbinden, indem man argumentiert, die Deutschen sterben aus und das liegt eben daran, dass die traditionellen Familien erodieren, dass die Homosexuellen keine Kinder mehr kriegen und dass die Babys abgetrieben werden, die eigentlich die Biomasse des deutschen Volkes reproduzieren könnten.
Ein interessantes Themenfeld. Auch für Forscherinnen und Forscher zur Intersektionalität. Hier fließen die Ressentiments wirklich zusammen. Hier läuft der Nationalismus und der Sexismus wirklich zusammen. Da hast du vollkommen recht. In der Behauptung oder in der wahnhaften Klage, Deutschland würde aussterben, steckt ja nicht nur der antifeministische Appell, mehr Kinder zu bekommen, sondern eben vor allem deutsche Kinder zu bekommen. Also da kommt ein Ressentiment nicht allein daher. Das ist wirklich das Lieblingsthema und das zentrale Thema der extremen Rechten, egal welche Spektrums derzeit.
Okay, ich würde dich zum Abschluss gerne noch fragen. Du hattest jetzt erwähnt, dass du gar nicht die Grenze so gern ziehen willst zwischen den bürgerlichen und den extremen Rechten oder dass es auch nicht so einfach ist. Und mir sind dann auch so Fälle bekannt, dass die Rechten zwar formal ausgegrenzt werden, es wird gesagt, ja, mit Nazis können wir nicht zusammenarbeiten, dass dabei aber keine inhaltliche Kritik genannt wird, dass zum Beispiel jetzt vor kurzem hier in Baden-Württemberg als Migrantinnen überfallen wurden und gehetzt von Nazis, dass der Ortsbürgermeister bei der Demo im Nachhinein dagegen sagte, die Nazis seien eine Krankheit. Also wie würdest du dir wünschen, wie mit rechter Ideologie, also jetzt unabhängig von bürgerlich oder extrem rechts umgegangen wird?
Also Ich bin strikt der Meinung, dass Nazis weiterhin ausgegrenzt werden müssen, mitsamt ihren Positionen, dass eine strikte Distanz zwischen demokratischen Gruppen und antidemokratischen Gruppen von rechts außen, da eine Distanz aufrechterhalten werden muss und eine Abgrenzung. Das darf Mensch aber nicht davon eben quasi entbinden, sich nicht mehr der extrem rechten Ideologie, die in sich kritisiert werden muss, zuzuwenden. Also das muss eben passieren, zu erkennen, dass es da nicht um die Frage von kleinen Grüppchen am rechten Rand geht, sondern von der Übernahme extrem rechter Ideologien und Ressentiments in breiten Teilen der Bevölkerung, dass das die eigentliche Gefahr darstellt. Gleichermaßen mag ich aber auch nicht mit dieser politischen Binsenwahrheit davon ablenken, dass auch weiterhin extrem rechte Gruppen und Neonazis direkt bekämpft gehören.
Okay, ja, dann vielen Dank für das Interview.